Was war das mal wieder für eine spannende Woche? EM, Fußball begeistert viele. Dann hören wir von der bedrohenden Delta-Variante. Dann gab es ein Unwetter, das viele Autos zerbeult hat. Dann der Amoklauf in Würzburg. Dann die Diskussionen über die Regenbogenfarben, politische Diskussionen, viele Diskussionen im Netz, die angedacht waren, um die Arena in München zu bestrahlen. Eine verrückte Woche. Und wie wir das alles erleben und wie das auf uns wirkt und wie wir darüber denken, das hat viel mit, natürlich mit unseren Denkvoraussetzungen zu tun, mit unserer Weltanschauung, wie wir diese Welt sehen. Und natürlich hat das auch viel zu tun mit dem Zeitgeist, der vorherrschend ist in dieser Welt. Und wir leben in der Tat in einer sehr spannenden, komplexen, sich auch sehr schnell verändernden Welt. Schon am Anfang des Jahrtausends schrieb Peter Glotz in seinem Buch Die beschleunigte Gesellschaft, kein Zweifel, es entsteht eine neue Welt. Und in der Tat, alles ist im Wandel, in Prozessen begriffen und nichts scheint mehr fest zu sein. Und wir Christen, wir leben mittendrin. Und das bedeutet, es ist sehr wichtig zu erkennen, wie sich unsere Welt, in der wir leben, verändert, weil wir eben gefragt sind, in dieser Welt nicht nur dahin zu vegetieren, unser Leben abzuleben, sondern in diese Welt hineinzuwirken und sehr wohl einen Unterschied zu machen in dieser Welt, indem wir uns eben dem Zeitgeist nicht anpassen. Für mich ist es immer wieder spannend, ich schaue einfach durch diese Brille, kann ich nicht anders zu sehen, wie in diesen letzten 20 Jahren sich unsere Welt verändert. Und wir leben gegenwärtig in dieser postmodernen Zeit, die sehr stark gekennzeichnet ist vom Pluralismus und dem Relativismus, und man kann noch andere Ismen dazu und hinzufügen, ja, wie zum Beispiel dem extremen Individualismus. Aber wenn man jetzt mal nur diese zwei Begriffe nimmt, Pluralismus, Relativismus. Pluralismus kommt ja eigentlich aus dem amerikanischen Sprachraum und sollte eigentlich das friedliche Zusammenleben verschiedener Völker und Religionen auf dem amerikanischen Kontinent beschreiben. Amerika als Einwanderungsland hat diesen Wert sozusagen, diese Anschauung sehr, sehr geprägt. Kamen ja Leute aus ganz unterschiedlichen Völkern, Nationen, Kontinenten da zusammen, aber sehr bald wurde auch in anderen Ländern dieser Begriff, dieses Konzept immer mehr verwendet und auch die Bedeutung ausgeweitet. Und wenn wir heute in unserer Zeit von Pluralismus reden, dann sprechen wir von einer universalen Ideologie, einer Lebensansicht. Stefan Holthaus, er hat das so definiert: Pluralismus ist die grundlegende Überzeugung, dass verschiedene Auffassungen und Erscheinungsformen des Lebens gleichermaßen als richtig anerkannt werden müssen. Die Vielfalt des Lebens verdrängt die Überzeugung von der Eindeutigkeit und Sinnhaftigkeit des Seins. Die Globalisierung der Märkte und Medien hat natürlich in den letzten Jahren diesen Pluralismus-Effekt noch um einiges gesteigert und auch heute spricht man eigentlich von einem extremen Pluralismus. Und das schließt natürlich auch ein, dass Wahrheit nicht mehr einheitlich festgelegt wird. Dass Wahrheit nicht mehr etwas Stabiles, etwas Festes ist, sondern von jedem frei bestimmt werden kann. Heute sogar bis dahin gehend, dass der postmoderne Mensch meint, sein Geschlecht selber umbestimmen zu können. Alles ist plural. Selbst die Wahrheit und die Ethik. Das Ganze ist das Viele und alles befindet sich in einem ständigen Wandel. Und dass wir in einer pluralistischen Welt leben, das hört man heute nicht nur an den Hochschulen, sondern das ist etwas, was in unserem Lebensstil, unserer Lebenshaltung eingedrungen ist. Auch wenn uns das nicht immer bewusst ist. Wir stehen ja jeden Tag vor einem vielseitigen, pluralen Angebot. Und das genießen wir ja auch, ja? Den modernen Menschen, dem werden ja heute 100 Wahlmöglichkeiten offengestellt. Und das beginnt schon morgens vor dem Kleiderschrank. Was soll ich mir heute anziehen? Ziehe ich die Jeans an oder die andere Jeans? Oder wie belege ich meine Brötchen mit Nutella oder mit Marmelade? Und welches Auto nehme ich heute? Das E-Auto oder das Benzinauto? Oder welche Sorte von Mineralwasser will ich heute? Medium oder Stilles oder etwas Sprudiges? Oder welchen Film schaue ich mir heute auf Netflix an? Und eine halbe Stunde sappt man durch, weil man sich nicht entscheiden kann. Und zu welcher Gemeinde soll ich heute gehen? Oder wohin klicke ich mich rein? In welchen Gottesdienst? Den mehr konservativen oder mehr den poppigen? Wir Menschen, wir stehen täglich vor der Qual der Wahl. Das kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Aber wir haben uns an ihn gewöhnt, an diesen Lebensstil, an diesen Pluralismus und merken kaum noch, dass Pluralismus nicht nur mit dem Angebot der Ökonomie was zu tun hat, sondern dass es eine gesamtgesellschaftliche Lebensweise, Lebenshaltung geworden ist, die alle Bereiche des Lebens durchdringt. Und wenn auch der Pluralismus für viele Menschen auf den ersten Blick sehr bereichernd erscheint, weil man nur die Vielfalt oder das Angebot sieht, hat er eindeutig eine Kehrseite. Und das ist der überall herrschende Relativismus. Wenn es nichts mehr Festes, nichts mehr Konstantes, Stabiles und Wahres gibt, wenn das Gebot, das früher Priorität hatte, heute ersetzt wird mit dem Angebot, dann ist ja alles relativ und veränderbar. Dann kann man alles tun, was Spaß macht. Letztendlich ist alles Ansichtssache, denn es gibt keine letzten Wahrheiten mehr. Pluralismus relativiert alles. Die Werte, die Normen. Und es wird natürlich erwartet, dass auch verschiedene religiöse Angebote nebeneinander stehen müssen und auch als wahr gelten sollten. Wenn dann einer kommt und sagt, es gibt nur eine Wahrheit, dann wird man intolerant und unter Umständen sogar als gefährlich eingestuft. Absolutheitsansprüche, so meint man, reduzieren die Wirklichkeit, sie hindern den Fortschritt, sie sind gefährlich für unsere Gesellschaft. Das kennt ihr alles. Wir leben mittendrin. So schlägt der Puls unserer Zeit. Und wir sollten als Christen uns dieser Entwicklungen bewusst sein. Eines dürfte aber hier schon mal klar werden. Die Ideologie des Pluralismus und des Relativismus, sie stehen im Gegensatz zur Botschaft des Christentums, weil der christliche Glaube kennt unumstößliche Richtlinien für Glauben und Leben. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass das Wort Gottes, welches wir gleich betrachten werden, uns neu ermutigt, uns stärkt und aufbaut, gerade angesichts des Meinungspluralismus, der heute in unserer Zeit vorherrscht. Und ich wünsche mir, dass wir alle, so wie Petrus damals auf dem Weg nach Caesarea Philippi, ein klares, ein deutliches Bekenntnis immer ablegen können und dass wir zu diesem Bekenntnis stehen, egal wo wir gerade unterwegs sind, am Arbeitsplatz oder in der Schule oder an der Uni, in allen Situationen des Alltagslebens, wenn es um Jesus geht. Dass das ein Bekenntnis ist, für das man wirklich bereit ist, alles in die Waagschale zu legen. Unter Umständen auch unser Leben. Lasst uns das Wort Gottes, also aus Lukas 9, die Verse 18 bis 22 heute betrachten. Da geht es um diese zentrale Frage, wer ist dieser Jesus? Vers 18, als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Übrigens, die Evangelisten Matthäus und Markus, die berichten uns, dass Jesus und seine Jünger sich damals, als sie diese Diskussion führten, als diese Szene, diese Episode stattfand, in der Nähe von Caesarea Philippi sich aufhielten. Und das Bild da im Hintergrund ist eine Aufnahme von dieser Gegend. Das ist eigentlich die Banias-Quelle mit der Panggrotte im Hintergrund und da lag früher Caesarea Philippi. Für wen halten mich die Leute, fragt Jesus. Und wir lesen hier im Vers 19, die einen halten dich für Johannes den Täufer, antworten die Jünger. Die anderen halten dich für Elias und wieder andere sagen, einer der Propheten, der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet, für den von Gott gesandten Messias. Doch Jesus schärfte ihnen mit allem Nachdruck ein, niemand etwas davon zu sagen. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagt er, und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Meine Lieben, ich glaube, in unserer Zeit ist es sehr wichtig, Lukas 9, 18 bis 22 neu zu entdecken. Unser Text, der beantwortet eigentlich 2 Fragen. Zunächst findet diese vorherrschende Frage der Evangelien, wir finden die in allen Evangelien, wer ist dieser Jesus? In dem Bekenntnis des Petrus eine Antwort. Aber bevor Jesus diese wichtige Frage, was seine Person angeht, seine Jüngern stellt, wird uns berichtet, dass er alleine betete. Und es ist, als würde Lukas immer wieder in seinem Bericht, wenn man das Lukas-Evangelium liest, dann merkt man, dass immer wieder so eine kleine Notiz einfügen, um uns zu erinnern, Jesus suchte regelmäßig das Gespräch mit dem Vater in der Stille, im Gebet. Und dies ist jetzt schon die vierte Stelle, an der uns im Lukas-Evangelium berichtet wird, dass unser Herr sich zurückzog zum Beten. Offensichtlich suchte Jesus vor wichtigen Entscheidungen den Dialog mit dem Vater. In Kapitel 6, Vers 12 erwähnt Lukas, dass Jesus, bevor er die 12 Jünger zu Aposteln erwählte, einen Text haben wir gar nicht so lange her mal betrachtet hier, die Nacht an einem einsamen Ort im Gebet verbrachte. Und auch im heutigen Text finden wir Jesus beten, bevor er seinen Jüngern eine entscheidende Frage stellt. Jesus ist uns allen da ein Vorbild, was das Gebet in der Stille angeht. Bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden in unserem Leben, sollte auch uns das ganz wichtig sein, das Gebet in der Stille zu suchen, mit Gott über das Bevorstehende zu sprechen. Ganz deutlich vermittelt uns also Lukas in seinem Evangelium, Jesus war ein Beter. Und nachdem Jesus gebetet hatte, fragte seine Jünger zunächst mal eine unpersönliche Frage: Was sagen die Leute, wer ich bin? Es war keine schwere Frage, denn überall sprachen die Menschen über Jesus und fragten sich, wer ist dieser Mann, der solche sensationellen Dinge tun kann? Und dann hört Jesus, was seine Jünger so sagen. Einige sagen, du bist der wieder auferstandene Johannes der Teufel und Täufer, und andere erinnerst du an Elia, und wiederum andere sprechen von Jeremia und meinen, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Man war sich nicht genau einig, wer Jesus war. Doch man hatte eine Meinung über ihn. Irgendwie hatte er seinen Platz unter den Helden des Volkes gefunden. Ist doch interessant, wie die Meinungen der Masse sich bis heute nicht viel geändert haben. Auch heute noch hat man verschiedene Meinungen über Jesus. Und wenn wir eine Umfrage starten würden, ja, was denkst du, wer ist Jesus, dann würden wir auch ganz unterschiedliche Meinungen einholen. Und wahrscheinlich würden einige sagen, naja, Jesus war ein Mann der Tat, ein großartiger Mensch, ein Mann, der Prinzipien hatte, ein sozialer Mensch. Einfach ein Typ, der ein sehr vorbildliches Leben gelebt hat. Und andere würden behaupten, dass er ein Prophet war oder ja, ein großer Lehrer. Manche würden sagen, ja, ein Mystiker, der sich als ein moralischer Führer aller Zeiten herausgestellt hat und der dann einfach zum Religionsführer oder beziehungsweise den dann seine Jünger oder seine Nachfolger zu einem Religionsführer gemacht haben. Auch in unserer Zeit heute meinen die meisten Menschen, dass Jesus einer unter vielen wäre. Und die Tragik ist, dass aus dem religiösen Meinungspluralismus, der heute vorherrscht, oft sogenannte Meinungschristen entstehen. Christen ohne wirklich feste Überzeugungen. Man wird zwar in eine christliche Kultur hineingeboren, vielleicht gehört man auch zu einer Kirche oder noch zu einer Kirche, aber man hat nur Meinungen oder eine Meinung über den Glauben und über Jesus. Aber Meinungen können auch schnell geändert werden. Es sind keine festen, fundierten Überzeugungen. Die Volksmenge, die große Masse, hatte verschiedene Meinungen über Jesus. Aber die Jünger Jesu, sie müssen Überzeugungen haben. Und das ist mein großes Anliegen, meine Lieben, dass wir, die wir heute hier sind, nicht nur Meinungschristen sind, sondern überzeugte Jünger und Jüngerinnen Jesu. Wenn es um die Frage der Wahrheit geht, wenn es darum geht, wer ist dieser Jesus, der hier auf dieser Erde vor 2000 Jahren gelebt hat, dann ist das zu wenig, nur irgendeine Meinung zu haben. Es ist zu wenig zu meinen, er sei einer unter vielen, weil das wäre eine fatale Unterschätzung. Den einen zu unterschätzen, der die Gabe des ewigen Lebens hat, bedeutet, das Leben selbst zu verpassen. Wenn es um die Person Jesu geht, da geht es letztlich um alles oder nichts. Entweder ich erkenne, wer Jesus wirklich ist, oder ich lebe an ihm vorbei mit meiner subjektiven Meinung und verpasse das ewige Leben. Der innerste Kern des christlichen Glaubens ist die Person Jesu Christi selbst. Und deshalb fragt Jesus seine Jünger, die ihm nun schon eine ganze Weile nachgefolgt waren und die seine Worte und Taten, seine Einzigartigkeit erlebt hatten, ganz persönlich, und ihr? Und ihr? Was sagt ihr? Wer bin ich? Und dann folgt das Bekenntnis des Petrus, der hier, glaube ich, als Repräsentant der anderen Jünger auch spricht: Du bist der Christus Gottes oder der Messias Gottes. Und Matthäus, er berichtet uns in seinem Evangelium, dass Petrus sogar sagte: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn Petrus Jesus als den Messias anerkennt, dann ist das mehr als eine subjektive persönliche Meinung, sondern dieses Bekenntnis gründet sich auf das Zeugnis des Alten Testaments, das Jahrhunderte zuvor den Messias prophezeit und angekündigt hatte. Jesus ist der Gesalbte Gottes.